Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist Martina Weihrauch von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Willkommen im Studio.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben ja gerade die Nachrichten schon gehört. Eine Schlagzeile des heutigen Tages lautet auch, die war glaube ich nicht in den Nachrichten, wenn ich richtig zugehört habe, dass der UN-Sicherheitsrat erstmals eine friedliche Lösung des Ukraine-Kriegs angemahnt hat. Ehrlich gesagt, für mich ist das fast so ein bisschen zynisch. Nach über 70 Jahren Krieg wird eine friedliche Lösung angemahnt. Diese Formulierung, Hintergrund ist natürlich, dass Russland das erste Mal kein Veto eingelegt hat. Ist das schon eine gute Nachricht?
Ja, und dass es schon eine gute Nachricht ist, ist eigentlich bestürzend und weist darauf hin, dass wir dringend darüber diskutieren müssen, wie zukünftig auch die UN ausgestattet ist und ob eigentlich Russland noch in den Sicherheitsrat gehört.
Ukraine-Krieg mit all seinen Facetten wird uns natürlich beschäftigen in dieser Sendung, auch mit Blick auf die politischen Verstimmungen zwischen Deutschland und der Ukraine. Außerdem schauen wir nochmal auf die Debatte unter Intellektuellen in diesem Krieg, an der auch Sie sich beteiligt haben mit einer Unterschrift in einem offenen Brief. Und wir blicken am Ende der Sendung voraus in den Norden vor den Wahlen in Schleswig-Holstein. Wieder Post für den Bundeskanzler in dieser Woche in Form eines offenen Briefes. Der Gegenentwurf sozusagen zu dem allerdings etwas anderen Tenor in einem ersten Brief. Wir dürfen die Ukraine nicht fallen lassen, ist die Überschrift des jetzigen Briefes. Der Appell von 57 Intellektuellen, die sich in diesem klar für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen haben. Unter anderem auch Martina Weihrauch, die bei mir ist von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, warum musste dieser Brief geschrieben werden?
In einer offenen Gesellschaft ist es erstmal völlig richtig, dass über bestimmte Positionen gestritten wird, dass man sich austauscht. Meinungsvielfalt ist ja sozusagen die Grundlage unserer Demokratie. Wir sind aber jetzt natürlich in dieser demokratischen Ordnung schon in einem außergewöhnlichen Zustand. Wir befinden uns in einer Situation, wo die Ukraine von Russland als Aggressor angegriffen wurde, wo Menschenrechtsverletzungen fürchterlichster Art passiert sind, Kriegsverbrechen. Und da geht es darum zu fragen, wen unterstützt man und wie unterstützt man. Und das eigentlich Interessante ist, dass ich gut finde, dass sozusagen beide Briefe in der Welt sind, dass darüber diskutiert wird. Aber ich finde, besonderes Handeln, aber klare Positionierungen sind notwendig. Und dieser zweite Brief wurde ja deswegen notwendig, weil sich die Adressaten, ob beabsichtigt oder nicht, viele weisen das ja jetzt von sich, eigentlich dem imperialen Denken Putins, das imperiale Denken Putins übernommen haben. Warum? Weil eigentlich das angegriffene Land überhaupt gar keine Rolle spielt, es kaum erwähnt ist, nur so als Schauplatz. Und eigentlich unsere Befindlichkeiten, könnten wir damit reingezogen werden, wie problematisch ist das, als erstes thematisiert werden. Und das finde ich sehr problematisch und deswegen freue ich mich, dass sozusagen grüne, liberale, konservative, Russland-Spezialisten und DDR-Bürgerrechtler sich zusammengefunden haben und einen neuen Brief geschrieben haben, also im Grunde kommunikativ darauf reagiert haben und sagen, die Ukraine sind wir, sie steht für uns und wir haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sie zu unterstützen.
Diesen letzten Teil des Satzes, den würde, glaube ich, kaum jemand negieren, auch nicht die Verfasser des ersten Briefes, dass wir irgendwie die Pflicht haben, die Ukraine zu unterstützen. Ich habe diese Woche schon mit, Sie haben ihn gerade indirekt schon angesprochen, mit Ralf Füchs drüber gesprochen, der den Brief ja initiiert hat vom Zentrum Liberale Moderne. Und gesagt, eigentlich macht dieser Brief ja diese verzwackte Situation auch klar, in der sich der Kanzler befunden hat, weil er hat eigentlich durch beide Briefe Rückendeckung bekommen, durch den ersten für seine Zögerlichkeit, mit dem zweiten jetzt für sein schweren Herzens, glaube ich, ja zu den Waffenlieferungen, oder?
Über den Kanzler habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Da würde ich auch Füchs recht geben. Aber wenn man mich noch mal fragt, warum mir es ein Bedürfnis war, diesen zweiten Brief zu unterschreiben, muss ich sagen, dass ich eben sehr eng befreundet bin mit zahlreichen Bürgern in ganz Europa, Und die wirklich sowas von entsetzt waren, also zum Beispiel eine französische Freundin sagte, so einen Brief würde es in Frankreich nicht geben. Die Polen waren komplett entsetzt, die ja 2,5 Millionen Geflüchtete schon aufgenommen haben und schon seit 2014 Ukrainer aufnehmen. Und deswegen war diese Reaktion notwendig. Und ich finde auch ganz wichtig zu betonen, dass zum Beispiel Gerhard Baum und Frau Leutheusen-Schnarrenberger, die haben ja gleich Anfang März auch eine Anzeige gegen Putin losgetreten, also um deutlich zu machen, das ist strafbares Handeln und kann nach internationalem Recht auch in Deutschland verfolgt werden. Und das muss klar und deutlich rüberkommen. Und das finde ich sehr wichtig.
Das heißt, im ersten Brief wurde vieles einfach auch nicht zu Ende gedacht nach dem Motto, keine Waffenlieferung, der pazifistische Gedanke, Gewalt hilft nie weiter, aber was ist die Alternative? Die Ukraine müsste sich ergeben.
Ja, die Ukraine müsste sich ergeben. Und was ich auch schmerzlich finde als Vertreterin der Arbeitsebene bei den 2+4-Verhandlungen 1990, dass wir sehen, dass diese Forderung, wir sind ein souveräner Staat, wir haben eigene internationale Interessen, die ja durch diese 2+4-Verhandlungen und diesen 2+4-Vertrag dokumentiert wurden, nie ins Bewusstsein der deutschen Bevölkerung gekommen sind. Wir sind jetzt ein souveräner Staat, wir haben eigene Sicherheitsinteressen, wir müssen auch für Menschenrechte so eintreten, dass wir uns nicht hinter der USA oder auch der Sowjetunion verstecken können oder China. Das heißt, wir haben jetzt mal Farbe zu bekennen. Und es haben uns Wissenschaftler, Bürgerrechtler, mit denen wir als Landeszentrale zum Beispiel seit 20, 25 Jahren im Gespräch sind, auch in Veranstaltungen dringend dazu aufgefordert. Und wir haben es aber unterlassen. Und dass jetzt die SPD sagt, wir müssen unsere Ostpolitik überdenken, ist praktisch 10 nach 12. Aber es ist eine wichtige und richtige Konsequenz, deren aber weitere konsequente Handlungen folgen müssen.
Sie haben jetzt schon ganz viel angesprochen, wo wir später auch nochmal darauf zurückkommen. Neue Friedensordnung, alles, was jetzt diskutiert wird. Aber meine Aufgabe ist ja immer, die andere Seite dann auch nochmal zu verstehen. Wenn ich versuche, die Unterzeichner des ersten Briefes zu verstehen, da hat dann natürlich auch die Angst eine Riesenrolle gespielt. Und diese Angst hat halt auch der Bundeskanzler immer wieder thematisiert, die Angst vor einer Provokation von Putin durch Waffenlieferungen. Haben Sie die nicht?
Also wichtig ist, dass wir uns eingestehen müssen, dass wir eigentlich alle Angst haben. Aber diese Angst darf uns nicht dazu führen, dass wir panisch unsere Koordinaten aus dem Blick werfen, sondern dass wir die konsequent im Blick behalten. Und deswegen ist sozusagen entschlossenes Handeln und Abwägen notwendig. Und deswegen ist es jetzt so, dass wir schon weiter sind. Wir sind jetzt an so einem Punkt, egal was wir debattieren, wir sind an einem Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Und wenn Sie das jetzt so freundlich formulieren, dass beide Seiten den Kanzler unterstützen, dieses entschlossene Handeln muss jetzt auch von Deutschland gezeigt werden. Wir haben momentan ein Ansehen in der Welt, was ziemlich katastrophal ist, muss man mal sagen, weil wir sind der drittgrößte Waffenlieferant in der Welt. Und wir tun so, als ob wir jetzt mal 2 Haubitzen da und 3 Haubitzen hier der Bundeswehr irgendwie abnehmen müssen. Also wir brauchen ein anderes Management, wie wir unsere Position, die in der Welt so gesehen wird, auch noch in unserem Handeln jetzt mal deutlich machen.
Und gemeinsam schauen wir jetzt auf die aktuelle Situation in der Ukraine, wo sich die russischen Angriffe im Moment auf die ukrainische Hafenstadt Mariupol zu konzentrieren scheinen. Unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler beobachtet die Lage für uns. Wie sieht es denn aktuell aus?
Aktuell ist es so, dass in Mariupol versucht wird, die verbliebenen ukrainischen Soldaten aus dem Azov-Stahlwerk herauszubekommen. Präsident Zelensky hat versprochen, dass er Vermittlungsbemühungen unterstützt. Er hat auch gesagt, es gibt da vielversprechende, auch hochrangige Kontakte. Allein man muss natürlich abwarten, ob das gelingt, denn die russische Seite wird die Soldaten nicht so ohne weiteres so quasi im freien Geleit abziehen lassen. Insgesamt ist es so, dass dieses Kriegsgeschehen heute sich unvermindert fortgesetzt hat. Also es werden Angriffe auf fast 20 Städte gemeldet, immer wieder auch auf Wohngebiete, auf Infrastruktur. Es gibt eine Meldung aus Odessa, da sind 3 Munitionslager angegriffen, angeblich zerstört worden. Und aus Kharkiv, in der Nähe von Kharkiv, ist ein Lager mit westlicher, amerikanischer, europäischer Militärtechnik zerstört worden. Das sind jetzt jeweils die Zerstörungen über diese Lager, sind Angaben vom russischen Verteidigungsministerium. Die anderen Angaben kamen vom ukrainischen Ministerium. Und da muss man sagen, wir können das überhaupt nicht überprüfen. Wir können es erstmal einfach nur hinnehmen und abwarten, ob sich die Entwicklung bestätigt. Hm. Gestern Nachmittag kam eine Meldung, dass eine russische Fregatte vor Odessa in Brand geschossen wurde. Das wäre dann in kürzester Zeit das zweite große Kriegsschiff, dieses Mal ein sehr modernes Kriegsschiff, das offenbar zerstört wurde.
Was mich ja wundert, wir haben die Woche auch schon geredet, seit Dienstag reden wir davon, dass die russischen Angriffe zugenommen haben, massiv. Von hier aus scheint es fast verwunderlich, dass dieses Stahlwerk in Mariupol noch nicht gestürmt worden ist. Woran liegt das? Leistet die Ukraine tatsächlich nach wie vor so viel Widerstand?
Davon muss man ausgehen. Und dann muss man auch sagen, wir kennen ja jetzt alle mittlerweile diese Bilder von dieser Weitläufigkeit dieses riesigen Stahlwerkes. Und wenn wir wissen und immer wieder hören, dass da vor allem die Menschen in den Tunneln und Kellern und Katakomben ausharren, dann könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man nicht ortskundig ist, sich da zurechtzufinden, wer da sich eigentlich wo aufhält, wo sind Zivilisten, wo sind diese ukrainischen Soldaten. Klar ist, es gibt viele Verwundete unter diesen ukrainischen Soldaten und die müssen jetzt rausgebracht werden. Die Angehörigen haben sich in wirklich herzzerreißenden Szenen für Unterstützung eingesetzt, damit ihre Angehörigen Männer und Frauen, das sind auch Frauen, Soldatinnen dabei, eben dort rausgeholt werden. Aber das ist offenbar nicht so einfach.
Sabine Adler, bis hierhin erstmal vielen Dank. Bei mir im Studio Martina Weihrauch. Angesichts dieser Entwicklung geht es für deutsche und andere europäische Politikerinnen natürlich immer wieder darum, zu zeigen, Unterstützung. Wir wollen euch helfen, wie Sie das auch eben, wie wir es eben schon besprochen haben. Neben Waffen, Ausrüstung und Ausbildung geht es da aber eben auch um politische Signale. Viel Reisetourismus gab es, politischen Reisetourismus gab es in diesem Krieg schon nach Kiew, zuletzt von Friedrich Merz in die Ukraine. Und die Message, die so ein bisschen durch die Woche ging, der Oppositionsführer macht, was eigentlich der Bundeskanzler tun sollte. Er zeigt Solidarität mit der Ukraine. Wie fanden Sie das?
Wichtig ist für mich nochmal zu betonen, was auch Frau Adler eben nochmal gesagt hat. Das Schwierige ist ja bei so einem Krieg, dass die tatsächlichen Informationen wir als Bevölkerung oft gar nicht bekommen, weil die natürlich geheimdienstlich ausgetauscht werden. Und da finde ich es eben wichtig, auch das persönliche Gespräch zu suchen. Das heißt, ich finde es wichtig und finde es auch ein bisschen despektierlich, davon Reisetourismus zu sprechen, obwohl es natürlich so aussieht und auch in der Darstellung so erfolgt. Aber eigentlich ist es kein Tourismus. Dafür ist die Lage auch viel zu ernst, sondern
Reisediplomatie.
Verantwortliche, naja, sie geben ja nur wieder, was auch öffentlich gesagt wird. Und wichtig ist, dass verantwortliche Politiker in verantwortlichen Positionen sich selbst ein Bild machen. Das ist das Erste und das finde ich total richtig. Und zweitens, dass sie auch Solidarität demonstrieren mit diesem Handeln. Und Friedrich Merz ist hingefahren gegen alle Empfehlungen von verschiedenen Sicherheitsexperten und wollte natürlich damit Entschlossenheit demonstrieren. Alle haben ihm vorgeworfen, dass er praktisch nur Wahlkampf machen will und sich hier inszenieren will. Ich fand aber total interessant, dass er eine sehr besonnene und sachliche Pressekonferenz gegeben hat danach, wo er eigentlich auch nochmal deutlich machte, wie sehr diese Unterstützung für die Ukraine unterstützt als Oppositionspartei. Was ich wichtig finde, dass sich da auch alle wichtigen Parteien, demokratische Parteien in Deutschland einig sind bei dieser Unterstützung. Und er hat natürlich versucht und hat aber das sozusagen zurückgenommen, zu sagen, ich habe mit Zelensky gesprochen, was jetzt auch Steinmeier betrifft, was Melnyk betrifft und wir sollten diese Spannung rausnehmen. Und hat sich zurückgenommen und hat gesagt, ich werde das mit dem Bundeskanzler besprechen. So, und das fand ich sehr staatsmännisch und das fand ich sehr gut. Und damit hätte er es bitte belassen sollen. was er natürlich nicht gemacht hat. Und das ist eben auch die Verlockung der sozialen Medien, dass man dann zu plappern anfängt und sich wichtig tut. Und danach schiebt er rein, vielen Dank, dass Sie meinen Empfehlungen gefolgt sind. Nein, hätte er das mal nicht gemacht. Und das ist eben so die Ambivalenz auch dieser ganzen Geschichten. Wo ich finde, bei so einem ernsten Thema, wo es wirklich um die neue Weltordnung geht, wo es um Kriegsverbrechen geht, wo es um Verbrechen gegen einzelne Menschen geht und die Auslöschung eines Landes, sollte man diese persönlichen Profilierungsversuche zurücknehmen. Und das finde ich sehr schade.
Fand ich schon bei der Anreise so ein bisschen schwierig, als dann getwittert wurde, aus dem Zug, hier ist noch alles ruhig. Ja,
ist vollkommen wurscht. Ne? Also interessiert keinen Menschen. So, und dass man aus nichts dann Nachrichten macht, nur damit man einfach drin ist, das finde ich problematisch.
Nach dem vorläufigen Ausräumen aller Missverständnisse ist die Einladung an Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier nach Kiew nochmal konkretisiert worden. Der ukrainische Präsident Zelensky hat gestern bei einer Veranstaltung der Londoner Denkfabrik Chatham House gesagt, dass er sich freuen würde, die beiden am 9. Mai in Kiew begrüßen zu dürfen, also am Montag, den Tag, an dem Russland den Sieg über Nazi-Deutschland feiert. Martina Weihrauch von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung ist bei mir. Abgesehen davon, dass es jetzt auch sehr kurzfristig ist, diese Einladung, wäre das ein klares Signal. Natürlich würden die beiden die annehmen und vielleicht aber auch Provokation Richtung Russland. Oder wie sehen Sie das?
Ich will mal eine kleine Anekdote einführen. Für uns ist ja immer die Frage als Deutsche, betrachten Sie den 8. Mai als Zusammenbruch oder betrachten Sie ihn als Tag der Befreiung? Meine Großmutter, 1904 geboren, hat sozusagen mit 41 Jahren den Tag der Befreiung erlebt. So, für sie war es ein Zusammenbruch. Obwohl sie gegen Hitler war, obwohl ihre Mutter die bekennende Kirche in Potsdam gegründet hat. Und wir haben unser Leben lang mit unserer Großmutter darüber diskutiert, ist es ein Zusammenbruch Deutschlands oder ein Tag der Befreiung. Meine Großmutter wurde auch vergewaltigt 1945 von sowjetischen Soldaten. Sie sprachen nicht darüber. Wir haben es also praktisch in Dokumenten gefunden, jetzt gerade kürzlich erst, wo sie es dann doch schrieb. Aber, und das ist sozusagen mein Signal, was diesen Tag betrifft, wahrscheinlich ist es beides. Es ist der Zusammenbruch eines verbrecherischen Systems und die Befreiung von Menschen sozusagen, die sich gegen den Aggressor gewehrt haben und eine notwendige Grundlage, um demokratische Verhältnisse zu entwickeln. Und da haben wir ja nun in Deutschland eine lange Tradition, auch eine schmerzhafte durch die Teilung Deutschlands. Und ich würde mal sagen, meine Großmutter hat uns immer gesagt, ja, es war unsere Schuld. Alles, was danach auf uns zukam, war unsere Schuld. Und wir haben den Russen nichts vorzuwerfen. Das war ihre Position. Und wenn ich heute mir überlege, was sie heute sagen würde, dann würde sie zum Tag des Sieges wahrscheinlich in die Ukraine fahren, weil sie sozusagen diese Täter-Opfer-Umkehr nicht mitmachen würde, sondern sie wüsste, wir waren schuld, auch wenn uns danach vieles angetan wurde, was völkerrechtlich auch nicht in Ordnung war, aber wir waren die Ursache. Und ich habe keine Empfehlung zu geben, aber ich weiß nicht, ob es eine Provokation wäre, die in die falsche Richtung geht, sondern die Aussage wäre ja, wir sind hier, wir stehen dazu, dass wir die Ukraine unterstützen und sagen, ihr seid Aggressoren und wir können das nicht billigen. Also meine Großmutter würde nach Kiew fahren.
Es ist wahrscheinlich eine hypothetische Diskussion, weil der Kanzler aller Voraussicht nach nicht reisen wird, schätze ich. Es ist schon bekannt, dass er einen Termin mit dem französischen Präsidenten hat und auch noch andere. Diese Reisen nach Kiew sind aber eben immer wieder Thema, weil sie mittlerweile zum großen Politikum geworden sind. Er hat sich einiges anhören müssen im Vorfeld. Da gab es eben die Verstimmung mit Steinmeier. Deswegen hat Scholz gesagt, er reist nicht und musste sich deshalb in dieser Woche vom ukrainischen Botschafter anhören, er sei eine beleidigte Leberwurst, benehme sich so und das sei wenig staatsmännisch. Wie staatsmännisch hat sich denn Herr Melnyk verhalten?
Also über Herrn Melnik ist man eigentlich gar nicht geteilter Meinung. Die einen finden sein Auftreten berechtigt und die anderen finden sein Auftreten unmöglich. Also eigentlich nach diplomatischen Regeln ist sein Verhalten unmöglich. Die Frage ist, ob man das respektiert oder ob man ihn zurechtweist. Ich denke, Herr Melnik wird sich da nicht ändern. Wir werden also mit diesem Botschafter leben müssen, solange er hier die Ukraine vertritt. Und das heißt, wir sollten mit einer großen Gelassenheit, was die Person Melnik betrifft, agieren. Und was die Inhalte betrifft, klar sozusagen an der Seite der Ukraine stehen und überlegen, was der nächste Schritt ist. Ich finde es eigentlich ein unwürdiges Theater, was da gespielt wird. Und ich finde leider, dass Herr Melnik sich auch persönlich keinen Gefallen damit tut.
Ja, das finde ich allerdings auch. Also so ein paar diplomatische Benimmregeln sollte man doch voraussetzen.
Das haben ihm aber auch schon viele Freunde gesagt.
Das und, hilft nicht, sagen Sie.
Es gibt eben Persönlichkeiten, die sind so. Und die Ukraine hat beschlossen, ihn als Botschafter nach Deutschland zu entsenden. Es kann ja auch sein, dass Herr Selenskyj dann irgendwann entscheidet. Das kann ja auch ganz kurzfristig sein. Herr Melnik ist hier der falsche Mann am falschen Ort. Das sollten wir der Ukraine überlassen und ich denke, eine Gelassenheit an den Tag legen. Ich finde es, wie gesagt, auch nicht klug.
Um nochmal auf den morgigen Tag zu kommen, da droht neues Ungemach. In den Nachrichten läuft schon, Sie haben es gehört, Herr Melnik ist empört, weil sich Berlin weigert, die ukrainischen Flaggen zu hissen. Mhm. Verstehen Sie seine Empörung?
Ja. Als ich gestern aus Brandenburg, ich war bei verschiedenen freien Trägern unterwegs, die jetzt auch wieder Veranstaltungen machen konnten, sah ich also mit Bestürzung auch diese Meldung und muss ehrlich sagen, dass ich auch nicht so richtig verstehe, also was die Berliner Polizei und die Polizeipräsidentin, die das ja in Abstimmung macht, auch mit der Innensenatorin, bewogen hat, diese Einschränkung, diese scharfen Einschränkungen gegen sehr, sehr viele Möglichkeiten vorzunehmen. Ich weiß, dass sie in einer schwierigen Situation ist, natürlich, weil hier die Kräfte aufeinander prallen werden. Aber ich finde, jetzt alles zu untersagen, was ja auch Teil der freien Meinungsäußerung ist, also dieses Versammlungsgebot, Demonstrationsrecht, ist ja sozusagen ein wirklich hohes Gut von Grundrechten in unserer Demokratie. Und zu sagen, die ukrainische Flagge darf nicht gezeigt werden, das finde ich schon sehr problematisch. Und ich glaube, dass sie sich auch keinen Gefallen damit tun. Die Leute werden es dann doch machen. Und das heißt, man jagt die Polizei in eine noch aufgeheiztere Situation, wo die Situation sowieso schon brenzlig ist.
Und wenn wir über Krieg geredet haben in diesen Tagen, dann bin ich persönlich, muss ich sagen, diese Woche immer wieder an einem Satz hängen geblieben, der häufiger wird, nämlich, dass dieser Krieg noch Jahre dauern wird. Ich habe mich mit diesen Dimensionen, ehrlich gesagt, nie so richtig auseinandergesetzt, habe mich das nicht gefragt, aber habe dann gedacht, das scheint mir auf der einen Seite so unvorstellbar, wie es mir auf der anderen Seite tatsächlich aber auch unvorstellbar scheint, dass es irgendwie in absehbarer Zeit ein Ende geben kann. Aber was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Ich glaube, momentan kann noch keiner vorhersagen, wie sich die Sache entwickeln wird. Und das ist ja eigentlich ein Signal, was allen erstmal nur Angst macht. Und solche Signale, die würde ich jetzt unterlassen. Wir brauchen einen kühlen Kopf und wir müssen versuchen, klare Konturen zu sehen. Und das ist wichtig.
Stichwort kühler Kopf. Da sind in dieser Woche auch verschiedene Stimmen aufgetaucht, die sich immer wieder mit der Sicherheitsstruktur in Europa beschäftigt haben und gesagt haben, wir brauchen eine neue Friedensordnung. Wir hören mal den Konfliktforscher Andreas Zick.
Wir brauchen in Europa ein Friedensmodell. Wir müssen eigentlich so etwas haben wie eine neue Friedensordnung. Bei solch schweren Kriegen wird das auf die Agenda kommen. Wir müssen es nur vorausschauend denken. Wir brauchen jetzt schon Ideen dafür, wie stellen wir uns eigentlich einen Frieden vor.
Wie stellen wir uns einen Frieden vor, wenn wir das mal abseits von politischen Fragen würden? Das ist ja eigentlich eine total banale Frage.
Naja, die ist nicht banal. Ich schätze Herrn Zick also sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir müssen konstatieren, dass unsere Friedensordnung in Europa eben nicht auf der Basis der Verträge von 1945 basiert, sondern eigentlich schon auf der Basis der Verträge von 1990. Wir haben aber immer so getan, als ob es noch die Ordnung wäre, seit 1945. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich viele Sachen entwickelt, die also eine Antwort waren auf den Zweiten Weltkrieg, unter anderem wie der UN-Sicherheitsrat organisiert ist. Und ich würde Andreas Zick insofern recht geben, aber noch erweitern, dass ich sage, wir müssen weltweit denken, weil die Probleme, die vor uns stehen, da reicht eine europäische Friedensordnung nicht aus, sondern wir müssen eine weltweite Friedensordnung noch mal neu angehen. Das heißt, wir müssen die Sachen, die in der UN-Charta stehen, noch mal schärfen. Viele Sachen stehen schon drin, aber sie werden praktisch nicht respektiert, wie die nationale Souveränität jedes Landes. Es wird immer noch als Einflusssphäre betrachtet, also als imperialer Ansatz eines Blicks auf die Welt. Dann haben wir die Frage der ganzen Klima- und Nachhaltigkeitspolitik. Die können wir gar nicht in Europa denken, sondern die müssen wir weltweit denken. Die Frage des Hungers, die Frage der Flüchtlinge. Wir agieren da immer noch auf Sicht, sage ich jetzt mal. Das heißt, dass uns die Probleme nicht zu nahe kommen, was aber total kurzsichtig ist. Und natürlich darf es nicht sein, dass die wirtschaftlich und militärisch Starken letzten Endes auf Kosten der anderen Staaten agieren. Das erzeugt nämlich Kriege. Das wissen wir alles. Aber die Konsequenz muss sein, dass wir überlegen müssen, was wollen wir erreichen? Mit welchen Institutionen wollen wir das erreichen? Wie muss es genau aussehen? Wie muss es geregelt werden? Und wer hat daran Interesse? Denn das Interessante ist ja, dass die Staaten, die eigentlich die Starken sind, diese ganzen Geschichten immer torpediert haben, auch nach 1945. Alles, was UN-mäßig gelaufen ist, hat zum Beispiel die USA in vielen Fragen torpediert, nie unterschrieben. Die Sowjetunion oft auch nicht. Also das war alles schon nie so heil. Aber wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal ganz offen, obwohl wir eigentlich überparteilich agieren, ich finde beeindruckend, wie die Grünen und auch die FDP eine Entschlossenheit hinlegen, Sachen beim Namen nennen und auch vernünftig kommunizieren, die klar machen, wir sind gewillt, hier auch neue Wege zu gehen. Heute hat Herr Klingbeil früh
Den wollte ich gerade bringen.
Entschuldigung,
wo Sie bitte. Sie haben es gerade, genau, wir haben die Grünen und die FDP, die Sie gerade angesprochen haben, bringen wir die SPD noch, haben Sie vorhin schon angesprochen, der im Prinzip auf eine andere Sicherheitspolitik auch mit Richtung auf Osteuropa geguckt hat und gesagt hat, da müssen wir ganz anders denken. Sprich, wenn wir über eine neue Friedensordnung denken, dann müssen wir auch Osteuropa neu denken.
Naja, was heißt wir? Dass endlich die, die sozusagen Osteuropa die ganze Zeit schon mitdenken, gehört werden und deren Expertise auch in praktische Politik Einfluss hat. Denn die Osteuropäer, auch osteuropäischen Wissenschaftler sind ja auch schon schier am Verzweifeln, dass ihre Expertise immer so links liegen gelassen wird.
Ja, und wir reden über einen, bei dem man sagen kann, beliebt, erfolgreich, bürgernah, den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther. Morgen sind Landtagswahlen und es sieht nichts danach aus, dass es für ihn ein schlechter Tag werden könnte. 38% sagen die letzten Umfragen für die CDU, 18 für SPD und Grüne. Da kann man sagen, Frau Weihrauch, da hat einer was richtig gemacht, oder?
Ja, vor allen Dingen interessant ist ja bei den Landtagswahlen, das sehen wir auch bei den Landtagswahlen in anderen Ländern, gucken die Leute ganz genau hin, was sind die Landesinteressen. Und sie gucken ganz genau auf ihre Verantwortlichen. Und ich finde, Günther, also ich oute mich jetzt mal, ich bin totaler Fan von ihm. Und zwar deswegen, weil er einfach wunderbar kommuniziert. Die meisten Menschen sind ja so sauer und ärgerlich, weil sie oft nicht verstehen, was die Politiker eigentlich wollen. Die Sprache ist nicht bürgernah oder ist sozusagen vermeintlich populistisch, also jedenfalls ein bisschen komisch. Und er macht das aber gut. Er macht deutlich, welche Probleme sie sind, welche Probleme er angeht, wie er sie angeht, was er nicht schafft. Er sagt aber auch, was seine Verbündeten gut machen. Er lässt auch den politischen Gegner sogar einen Stich und sagt, ja, das haben die richtig angemerkt, also wie er auf Kritik reagiert. Und das ist einfach sehr angenehm und menschlich und damit auch nachvollziehbar. Und diese Nachvollziehbarkeit, die bringt ihm, glaube ich, große Pluspunkte.
Ich denke da sofort an seine Corona-Politik. Da ist er auch am Anfang so ein bisschen für kritisiert worden, dass er da so strikt vorgegangen ist. Aber er hat es, wie Sie sagen, ganz klar ausgesprochen und dann aber auch gemacht. Das ist ja immer das Problem gewesen mit der Kommunikation. Und jetzt ist Schleswig-Holstein eines der Länder, die vorangeschritten sind, was die Lockerung betrifft. Und das läuft auch alles gut und wird im Nachhinein auch von seinen Kritikern wieder gelobt. Ich finde auch, er ist sehr authentisch und habe so ein bisschen überlegt, wer mir da noch einfällt, weil Sie aus Brandenburg kommen. Matthias Platzeck fand ich.
Matthias Platzeck ist so eine Figur. Auch sehr authentisch gewesen. Und ich finde es schon wichtig, dass man merkt, zum Beispiel bei Woidke ist es so, dass der eben sehr, sehr viel unterwegs ist, sehr viele Bürgergespräche macht. Nun hat der den Pluspunkt, dass er einfach ein sehr großer Mann ist. Und schon alleine durch die Größe hast du ein unheimliches Kommunikationsplus. Und weil wir gerade dabei sind, wollte ich einfach mal auf eine wunderbare Ausstellung aufmerksam machen, die bei uns in der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung läuft. Und zwar Landesfürstin Mensch und Macht. Und hier werden 11 Ministerpräsidenten vorgestellt. Alle wurden angefragt von Angelika und Bernd Kohlmeier, von zwei Fotokünstlern, die sozusagen einfach begleitet haben. Und da war schon interessant, wer darauf eingegangen ist, auf diese Einladung. Also viele ostdeutsche Länder, dann eben auch Herr Günther, Malu Dreyer, Herr Kretschmer, die sich also absolut nicht zu fein waren und sich da auch einfach souverän drauf eingelassen haben. Bayern hat völlig gemauert, Nordrhein-Westfalen auch, egal welche Partei. Da merkt man auch schon, so wie unterschiedlich auch die Mentalitäten und die Atmosphären in den verschiedenen Bundesländern sind. Das finde ich also wahnsinnig spannend. Michael Müller in Berlin hat übrigens auch zugesagt. Also da kann ich nur einladen, Sie finden sozusagen in dieser Ausstellung die Bilder fernab des Offiziellen, sondern Minuten, wo die Ministerpräsidenten bei sich sind, überlegen, zweifeln. Wir haben sozusagen Menschen vor uns und keine Automaten, keine Roboter. Und das ist uns wichtig, auch für die politische Bildung deutlich zu machen. Wir müssen diese Menschen unterstützen mit Kritik, mit Zustimmung, mit Zuarbeit und sind Teil dieser Demokratie. Und das ist mir total wichtig, was ich auch heute versucht habe, nochmal deutlich zu machen. Auch was Außenpolitik betrifft, sind wir Teil dieses Landes und sind die, von dem die Macht ausgeht.
Und damit geht diese Mittagsstunde auch schon wieder zu Ende. Bei mir war Martina Weihrauch von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Und Sie gehen jetzt nochmal in Ihre Ausstellung und gucken sich Daniel Günther nochmal an?
Ja, ich habe die ja die ganze Woche. Ich habe mich schon gefreut, am Mittwoch hat eine Ausstellungseröffnung und da waren riesig Interessierte da, alle freuen sich, dass sie wieder raus können, dass man sich begegnen kann. Ja.
Und ansonsten verfolgen wir Bilder und Zahlen dann morgen live im Fernsehen.
Genau.
Ich danke Ihnen fürs Kommen.
Gerne.